Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In der heutigen Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über The Irishman von Martin Scorsese, die Verfilmung des Buchs I Heard You Paint Houses von Charles Brand. Ein Film, in welchem Martin Scorsese wiedervereint wird mit seinen Schauspielern Robert De Niro und Joe Pesci und auch zum ersten Mal mit Al Pacino zusammenarbeitet. Ansonsten ein relativ großer Cast, der darin mitspielt, unter anderem auch Harvey Keitel und Jesse Plemons sowie Ray Romano in Nebenrollen. Und der Film ist monumentale 3,5 Stunden lang, lief vereinzelt auch 2 Wochen lang in einigen wenigen Kinos und ist seit letzter Woche, beziehungsweise wenn dieser Podcast rauskommt, knapp 2 Wochen auf Netflix verfügbar, und wir besprechen den Film in seiner Gänze inklusive Spoiler. Jetzt geht's los. Also mit etwas Verspätung, weil wir hatten ja ursprünglich mal vor, ich habe einfach falsch in den Kalender geguckt war davon ausgegangen, dass der Film schon Mitte November auf Netflix sein würde, aber das war der Starttermin im Kino. Jetzt muss ich auch leider sagen, ich hätte ihn, glaube ich, gerne im Kino gesehen, ich war aber auch ein Stück weit zu faul.
Ah, hast du nicht mehr? Ah ja, okay.
Nee, ich hatte es überlegt. Ich werde ihn aber auch noch ein zweites Mal, glaube ich, zu Ende anschauen. Mhm. Also ich habe ihn jetzt aktuell 1,5 Mal gesehen. Finde ihn sehr gut, aber ich glaube, kann dazu noch mehr sagen. Wie hat dir denn The Irishman von Martin Scorsese gefallen?
Ja, ich habe ihn geguckt, wie du auch, in 2 Sitzungen das erste Mal. Und die erste Hälfte tatsächlich mit Freunden zusammen über den Beamer. Wobei man aber sagen muss, dass das Bild von dem Beamer ein bisschen hell war oder so ein bisschen so ein Blaustich hatte. Also das heißt, es war jetzt nicht so ein perfektes Kinobild, was, glaube ich, ein bisschen eine Rolle spielt insofern, weil mir dann bei der zweiten Hälfte doch so ein paar visuelle Dinge aufgefallen sind. So rein so von der Machart her. Dann muss ich inhaltlich sagen, hatte sehr viel Vorfreude, mich sehr stark gefreut auf den Film, habe so ein bisschen darauf hingefiebert. Gemessen an dieser sehr hohen Erwartungshaltung war ich dann doch enttäuscht. Würde aber ihn insgesamt, wenn man ihn ein bisschen so in das Scorsese-Werk einordnet, kann ich ihn schon ganz gut nachvollziehen und finde ihn ganz plausibel. Aber so richtig hingerissen war ich jetzt nicht von dem Film. Also ich habe da doch so ein paar Kritikpunkte.
Okay.
Wie ist denn dein erster, also dein grober Eindruck?
Also mir hat es sehr gut gefallen, aber es ist schwierig, den Film absolut, ja, wie soll ich sagen, als ohne seinen Kontext zu betrachten. Und wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich sagen, vielleicht hätte man lieber mehr Schauspieler casten sollen, um die Figuren in verschiedenen Altersklassen darzustellen, anstatt 3 Männer, die alle gleich alt sind, in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich stark zu verjüngen, um die dann miteinander spielen zu lassen. Aber ich muss einfach sagen, dass als so hier Zusammenkunft von Leuten, die in der Kombination so noch nicht zusammengearbeitet haben, also Joe Pesci, De Niro und Scorsese haben zwar schon mehrfach zusammengearbeitet, und auch De Niro und Pacino, aber noch nicht die drei zusammen und unter der Regie von Scorsese, und das Ganze dann
Ja, also, das ist, das schwingt einfach, finde ich, bei dem Film mit. Und wenn der Film anfängt mit einer Kamerafahrt, einer langen Kamerafahrt in einer einzigen Einstellung in ein Altenheim rein, das ist einfach, finde ich, so ein herrliches, das war für mich direkt so Referenz an Goodfellas. Mhm. Mit der berühmten Kamerafahrt in, ich glaube, ins Copacabana rein oder so. Die dann damit endet, beim dann minimal auf älter gemachten Robert De Niro, der im Rollstuhl sitzt und dann als Frank Sheeran seine Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Und das ist auch sowas, also angefangen von dieser Anfangsszene, wo beim zweiten Mal schauen mir dann Sachen auffallen, oh, der Priester, der später dann die Beichte abnimmt, der sitzt ja auch da und ich habe noch geguckt, ob man die Pflegerin auch sieht, aber die ist mir nicht aufgefallen. Das sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie das auch ein Stück weit belohnen, wenn man das noch ein zweites Mal schaut. Also ich glaube auch, dass dieser Film, aber das liegt vielleicht auch an meiner Art und Weise, wie wir den jetzt gesehen haben, dass wir ihn auf Netflix gesehen haben und in zwei Sitzungen. Ich glaube, dass dieser Film auch dadurch beeinflusst ist, dass er auf Netflix läuft. Also ein Stück weit, glaube ich, ist sich auch Martin Scorsese dessen bewusst, weil er nämlich sagt, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Leute Filme anders wahrnehmen und gucken. Das ist nur vergleichbar mit dem Wechsel von Sturm zu Tonfilm. Das sagt er es gibt diese kleine, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, aber das ist so 20, 30 Minuten, so eine Unterhaltung von den drei Hauptdarstellern und Martin Scorsese, die sitzen so an einem Tisch rum, trinken was und sprechen über den Film. Und da geht es auch um die Länge des Films. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht weiß Martin Scorsese auch, dass hier hätte auch ein Fernsehmehrteiler sein können. Und
wobei er hat ihn ja nicht ganz freiwillig bei Netflix untergebracht. Ne? Der war ja im Development Hell. Dann hat Hollywood im Prinzip den Film nicht machen wollen. Und daraufhin ist er erst zu Netflix gegangen, oder? Der ist ja nicht dahin gegangen, weil er diesen Film bei Netflix machen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, gut, also wie da jetzt die genauen Verhältnisse waren, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil er hatte ja schon meines Wissens einen Deal über mehrere Filme. Er hat ja auch die Dylan-Dokumentation mit denen gemacht.
Mhm.
Und es kommt auch noch ein weiterer Film von ihm, der von Netflix verlegt wird. Er hat allerdings, er war auch, genauso wie diverse Kinoketten in den USA, wollte er, dass der Film länger und noch mehr im Kino läuft. Bin ich schon ziemlich sicher, dass das auch in seinem, ich bin auch der Ansicht, dass es gut ist, dass die Filme im Kino laufen. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Frist länger wäre. Und man hat auch so richtig gemerkt, dass die Zahl der Kinos sehr gering war. Also ich hätte, um den Film zu sehen, bevor er auf Netflix lief, hätte ich nach Köln fahren müssen. Er ist allerdings, läuft er jetzt auch in Bonn zu einem Zeitpunkt, wo er schon auf Netflix ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch in Versuchung, ihn nochmal im Kino anzusehen. Einfach, weil ich mir denke, dass ich dem Film noch mehr Aufmerksamkeit schenke, auch wenn ich bei dem Film jetzt hier sehr aufgepasst habe, hey, lass mal das Handy weg. Weil eben man dazu neigt, zu Hause eben nicht ganz bei der Sache zu sein, wenn man sowas guckt. Wohingegen ich im Kino, das für mich absolut tabu ist, mein Handy überhaupt, auch nur an mein Handy zu denken.
Mhm. Ja. Naja, und halt, gut, ich habe auch so ein bisschen jetzt was darüber gelesen, so nachdem ich ihn angeschaut habe. Es wurde von sehr vielen Leuten, wurde diese Kamerafahrt am Anfang hervorgehoben, dass das so ein Selbstzitat ist, unter umgekehrten Vorzeichen sozusagen, weil es halt den gealterten Mafiosi zeigt, alle seine Freunde sind gestorben, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und was von sehr vielen Kritikern sehr hervorgehoben wurde auch, ist so, dass eigentlich das Zentrum oder das zentrale Ding des Films so die letzte halbe Stunde ist, auf die alles so zuläuft, wo man halt immer mehr so sich in diese Figur, die des Frank Sheeran hineinversetzen kann, der eigentlich ein sehr trauriger Typ ist. Seine Tochter hat den Kontakt abgebrochen, alle seine Mafia-Freunde sind weg und er bereitet sich nur noch auf den Tod vor im Prinzip. Und es ist halt so wirklich eine Meditation über das Altwerden, über den Tod, über das Alter. Und das, glaube ich, ist das, was den Film auch ein bisschen, also da stimme ich auch mit überein, was den Film so ein bisschen unterscheidet von den vielen anderen Mafia-Filmen, die man so kennt, die man auch von Scorsese kennt. Weil bis auf dieses Element war er mir doch zu sehr so zu nah dran an Dingen, die ich schon gesehen habe. Also da hab ich gedacht, ja, okay, diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Dialoge, diese Wutausbrüche und dieses martialische, diese männlich dominierte Welt, das kennt man alles so. Was anders, und ich weiß nicht, ob du den Film, ich weiß nicht, in welche Chronologie der jetzt war, aber einer der letzten Scorsese-Filme, Spielfilme auch, Silence, ob du den gesehen hast?
Nee, habe ich nicht, aber das ist der letzte Film, den er gemacht hat.
Der letzte Spielfilm, oder?
Der letzte Kino, Fiction, also der letzte, wie sagt man?
Den habe ich mir irgendwann jetzt in den letzten Monaten mal so auch ein bisschen aus Langeweile und aus Neugierde gleichzeitig angeguckt.
Wer spielt denn nochmal die Hauptrolle? Da geht es doch
um eine völlig andere Geschichte. Spielt mit Andrew Garfield.
Als Mönch unter Schweigegelübde oder so, ne?
Und dem, wie heißt der andere nochmal mit der langen Nase? Adam Driver. Sind zwei portugiesische Mönche, die im 16. Jahrhundert in Japan unterwegs sind und da einen befreundeten Missionar, also sind Missionare und sollen einen befreundeten Missionar finden, der irgendwie verschwunden ist. Und es spielt in einer Zeit, in der Japan totale Christenverfolgung betreibt und sie wirklich unentdeckt durch dieses Land reisen müssen und sich auch nur und befreundete oder so Gemeinden kennenlernen, die so auch im Geheimen irgendwie weiterleben. Und das ist eine sehr harsche, also sehr brutale Christenverfolgung, die da herrscht. Das wusste ich auch gar nicht. Also Japan sich völlig gegen alle missionarischen und kolonialistischen Einflüsse sperren wollte. Egal, geht jetzt auch nicht drum, aber der ist auch sehr lang und der erzählt auch sehr gemächlich, einfach so im Prinzip so vor allem auf den einen der beiden fokussiert, so wie das am Anfang passiert, aber dann auch dessen Leben dann im Anschluss an das, was da passiert. Und der hat auch so einen langen Atem, fokussiert sich auch am Ende so auf dieses so, was bleibt so ein bisschen. Was ist so die, was bleibt unterm Strich einfach übrig? So? Oder was macht ein Leben aus? So? Und dieses ein bisschen meditative oder dieses existenzialistische, das sehe ich da in dem Irishman auch ein bisschen drin. So, das war ein sehr langer Exkurs.
Nö, passt. Ja. Und ich glaube, man kommt nicht drum herum, das Ganze im Kontext einfach der Mitwirkenden zu sehen. Und zwar, dass es geht halt sehr viel um Freundschaft und um Verrat und um Loyalität. Und es ist auch so, dass zumindest sowohl Pesci als auch De Niro, die haben ja schon seit Raging Bull mit Scorsese zusammengearbeitet. Die sind einfach, kennen sich ewig. Also, und sind so, dass so ein bisschen die, also nicht, dass irgendwer von denen irgendwann einen anderen erschießen wird, aber es ist so, ja, also, es ist halt so, es ist halt schon so ein Verständnis von gewisses Verständnis von Maskulinität und von Loyalität und so weiter, dass. Es ist auch, was du kritisiert hast, nichts Neues, nein. Ich muss aber auch sagen, meine Erwartungen gegenüber dem Film waren eigentlich relativ gering. Ich habe auch den Trailer ich habe ihn gesehen, nachdem ich den Film angesehen habe. Also ich wusste, dass De Niro verjüngt ist im Laufe des Films, aber nur, weil ich das in so Texten über den Trailer gelesen habe. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, oh, den musst du unbedingt sehen. Ich wusste, okay, da kommt ein Film von Scorsese auf Netflix, schaust du mal, ob der was kann. So, und dann wusste man dann später ein bisschen mehr, aber dass es tatsächlich um Jimmy Hoffa geht, von dem ich auch zwar den Namen kannte, aber jetzt den genauen Kontext, was mit dem passiert ist, beziehungsweise wer er war und in welchem Kontext, also ich meine, ist vielleicht auch jetzt überflüssig, da wir eh davon ausgehen, dass wer uns beim Podcast zuhört, den Film gesehen hat, aber Jimmy Hoffa, eben die Figur, die Person, die von Al Pacino verkörpert wird, war ein Gewerkschaftsführer in den 60er und 70er Jahren, der eben enge Verbindung auch zur Mafia hatte und ich glaube 75 verschwunden ist und der Frank Sheeran hat in einer so eine Art Beichte einem ehemaligen Staatsanwalt und, ich glaube Journalisten, auf jeden Fall Schriftsteller, der hat dann Frank Sheerans Biografie sozusagen geschrieben unter dem Titel I Heard You Paint Houses. Mhm. Habe ich mir übrigens das Hörbuch besorgt und habe ich vor, noch mir mal anzuhören. Das ist nämlich die Buchvorlage von The Irishman und ist jetzt aktuell bei Audible auch unter dem Titel The Irishman zu finden und nicht mehr unter dem sehr viel schöneren, finde ich, Titel I Heard You Paint Houses. Was übrigens auch am Anfang des Films eingeblendet wird und ich denke mir so, warum heißt denn der Film nicht I Heard You Paint Houses?
Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, wie als wäre das so ein Fehler, dass sie dann vergessen haben, den Titel zu ändern im Film.
Ja.
Oder irgendwie, dass es so eine Last-Minute-Entscheidung war.
Oder ich habe auch gedacht, womöglich ist das jetzt so der erste Teil und dann später heißt ein anderer Teil, dann kommt nochmal eine andere Einblendung oder so, so wie man es schon mal bei Tarantino oder so hat. Nee, aber das ist so, der einzige Titeleinblendung, die passiert, ist dieses I Heard You Paint Houses, das so Wort für Wort immer so dazwischen geschnitten kommt.
Ja, das hatten sie vielleicht schon gemacht, als das noch unter einem anderen Titel lief. Und dann war es schwierig, das wieder rückgängig zu machen, weil die Irishman kann man halt nicht so schnell dazwischen schneiden. The Irishman.
Ja, womöglich Buchstabe für Buchstabe. Man hätte es auch einfach nur als einen Zwischenschnitt machen können. Nee, aber ich denke mir, sowas kannst du im Schnitt noch relativ spät entscheiden und darstellen. Also ja, also ich finde es interessant, aber wahrscheinlich ist auch The Irishman für die meisten einfach weniger sperrig als I Heard You Paint Houses. Vor allen Dingen, wenn man keinen Bezug dazu hat, weil ich nämlich auch bis zu dem Moment, wo das irgendwie erzählt wird mit dem, was ein Housepainter ist, im Mafia-Sprech und das eben auch bebildert wird, illustriert wird mit so einem kleinen Cutaway, der übrigens, und das habe ich erst beim zweiten Mal anschauen dann auch natürlich bemerkt, weil wie soll man das beim ersten Mal anschauen wissen, als De Niro erklärt, dass er Häuser anmalt, und dann der Schnitt kommt und man sieht, wie er jemanden im Hinterkopf schießt und das Blut auf die Wand spritzt. Das ist Al Pacino. Das ist die Szene, in der er Jimmy Hoffa erschießt. Ganz am Schluss. Und zwar ist es eine andere Einstellung, die man später so nicht sieht, weil man das später in so einer mittelweiten Einstellung sieht, dass Jimmy Hoffa eben Richtung Tür geht und dann im Hauseingang erschießt er den. Aber das ist das gleiche dunkelrote Poloshirt, das der da anhat in der Szene und man erkennt den, also ich habe den nicht erkannt beim ersten Mal gucken, aber als ich dann den Film nochmal neu angefangen habe, habe ich mir gedacht, oha, spul's nochmal zurück, spul's nochmal vor bis an den Schluss und guckst dir die Szene nochmal an, dann kurz im letzten Drittel und das finde ich so eine Kleinigkeit, die halt eben, ja, also ein kleiner interessanter Kniff ist, dass der Film das schon so vorwegnimmt, was eigentlich so nachher die, ja, die ganze Krux ist der Story oder seiner Lebensgeschichte, ne, dieser ja, Verrat, aber auch wieder nicht, ne, an seinem eigentlich sehr engen Freund, mit dem er sehr viel Zeit verbracht hat, der irgendwie, der wie ein Großvater zu seiner Tochter ist und so, also ja, also da wird halt eben schon und das so ganz nebenbei mal so in so einem kleinen Schnitt, den man so wirklich so einen Bruchteil von Sekunden eigentlich nur sieht.
Ja, lass uns kurz mal über dieses De-Aging sprechen.
Ja.
Also einerseits die, dass der Gesichter, andererseits ist mir besonders eine Szene hängen geblieben, die wahrscheinlich auch aufgefallen ist, in der insgesamt so ein bisschen diese ganze Verjüngung auch übers Gesicht hinaus problematisch wird, als der Frank Sheeran den Besitzer dieses Gemüseladens da verhaut,
ja. Ja.
Der seine Tochter angeraunzt hat oder blöd angelabert hat. Also dass da sieht man einfach wirklich schwarz auf weiß, dass das ein über 70-jähriger in den Bewegungen ein alter Mann ist,
ja.
Der auch einfach dieses Tritte, also das wirkt alles so hölzern und so falsch, da habe ich echt gedacht, ah Mensch, also das ist irgendwie, das ist nicht gut gegangen. Bei den Gesichtern, wie gesagt, ist es mir in der ersten Hälfte über die Projektion, weil wir es da auf Beamer geschaut haben, nicht so stark aufgefallen. Dann bei der zweiten Hälfte ein bisschen mehr, aber ich glaube, da war es halt auch einfach nicht mehr so stark vorhanden. Und dann kam ich aber darüber hinaus noch zu so einem ganz komischen Moment, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, weil der wird ja auch älter gemacht. So. Welches ist denn jetzt eigentlich der Robert De Niro? Ja. Wo sieht man ihn denn?
Wo ist er denn unverändert?
Wie er einigermaßen halt geschminkt, aber nicht gealtert oder verjüngt ist. Und das ist so eine ganz elementare Unsicherheit, die diese Technik so mit sich bringt, die ich echt auch ein bisschen fatal finde, weil du ja dann gar nicht mehr ein Gefühl dafür kriegst, so ist dieser Schauspieler jetzt, wie sieht denn der eigentlich jetzt in Wirklichkeit aus? Du bist ja dann, kannst du dann nie, also wenn diese Technik sich verbessert oder auch noch ausweitet, kannst du ja nie sicher sein, in welcher Verarbeitungsstufe siehst du denn diesen Schauspieler gerade? Mhm. Das finde ich ein bisschen fatal, ehrlich gesagt.
Sogar. Das geht so weit, glaube ich, auch, dass da so eine Illusionsstörung stattfindet. Wenn man sich nämlich dessen bewusst ist, dann führt das dazu, dass man das Ganze hinterfragt. Und dass mit den gerade, wie die Schauspieler sich bewegen, das ist mir auch aufgefallen. Und auch genau die Szene, die du genannt hast, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wo man einfach sieht, dass Robert, der mag zwar vom Gesicht her ungefähr seinem Alter entsprechend aussehen, aber bewegt sich einfach nicht wie ein Mann von, ich weiß nicht, wie alt er da sein soll, vielleicht 40 oder so oder maximal 50. Und das ist einfach dann schwierig. Also ich persönlich muss auch sagen, wenn man jetzt die als reale Menschen hinnimmt, wenn du die Figuren siehst im Film, fand ich es auch immer sehr schwierig zu schätzen, wie alt sind die denn eigentlich? Deswegen habe ich mir angeschaut, wie sind denn die Altersunterschiede erstens von den Schauspielern und zweitens von den Figuren. Und es ist halt so, dass die Schauspieler alle so innerhalb von, ich glaube, 2-3 Jahren sind. Ich glaube, der Pacino ist vielleicht ein bisschen älter als die anderen beiden. Aber die Figuren, die sie spielen, sind tatsächlich unterschiedlich alt. Der Pacino ist, die Figur, die er spielt, ist 20 Jahre älter als der Frank Sheeran. Und ich glaube, die Figur von Joe Pesci ist auch noch mal ein bisschen älter als der Frank Sheeran. Und ich musste dann auch noch mal schauen, wie alt sieht denn Joe Pesci eigentlich jetzt aus? Und das ist auch interessant. Ja,
der war auch einfach so lange nicht mehr zu sehen. Deswegen war ich erst total erschrocken, wie alt der auch
in seiner ersten Szene, in der er vermutlich ja noch verjüngt ist, sah er für mich auch schon erschreckend alt aus.
Und da war ich auch dann nicht sicher. So, haben sie ihn jetzt verjüngt? Haben sie ihn jetzt älter gemacht? Oder sieht er jetzt gerade einfach so aus? Also das hat mich, und das lenkt dann auch einfach total ab.
Ich denke, es ist Letzteres. Er sieht einfach so aus. Und der sieht, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob das seine echten Haare sind in dem Film. Weil ich bin ziemlich sicher, dass Joe Pesci ziemlich kahl ist. Ich glaube, in Home Alone sieht man das hier, glaube ich, auch schon. Kevin allein zu Hause ist ja dabei ein Einbrecher. Und auf vielen Fotos, die man so, wenn man ihn googelt, das Bild, sein Foto bei Wikipedia, da hat er eine Sonnenbrille und einen Hut auf. Und der hat so die letzten 20 Jahre, also glaube ich noch, er hat noch ein, zwei Filme Anfang der 2000er Jahre gemacht, aber hat ansonsten, glaube ich, eher Musik veröffentlicht. Also das ist ja Sänger. Er hat auch schon in den 60er Jahren schon Musik gemacht. Und hat auch dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht mit so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Jazz-Standards sind, auf jeden Fall ein Jazz-Album hat er rausgebracht. Aber ich muss, lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Wenn du dir diese Feature Red anguckst, dieses Gespräch, das heißt, ich glaube, in Conversation About the Irishman, ist auch auf Netflix, da siehst du am ehesten, wie die Leute heute normal aussehen. Stimmt, da drin hat Joe Pesci einen ganz, ganz furchtbaren Schnäuzer. Und was meiner Meinung nach ziemlich eindeutig ein Toupet ist auf. Und der De Niro hat halt längere Haare und der Pacino sieht noch relativ, er sieht halt aus wie Pacino. Und Scorsese sieht noch fast am gesündesten aus von allen Vieren. Ich fand es wirklich, das erste Mal, dass man Joe Pesci sieht, als die zusammen da diese gemeinsame Autofahrt, diese Reise antreten, war ich auch in welchem Zustand ist der denn jetzt? Also das ist sowas, was so gut dieser Effekt auch ist, es stößt eben an seine Grenzen, wenn man halt eben so eine komplette physikalische, wirklich körperliche oder Performance mit Körpereinsatz hat. Und das war auch schon bei Captain Marvel so, auch wenn die Technik wohl eine andere ist. Ich will mich jetzt gar nicht so genau mit denen, auch jetzt was ist bei Gemini Man, den Marvel-Film, wo Leute verjüngt worden sind. Und jetzt beim Irishman, das sind, glaube ich, allesamt unterschiedliche Techniken, die angewendet worden sind. Man merkt auf jeden Fall, dass wenn dann ein Körpereinsatz reingeht, dass da einfach das Ganze an die Grenzen stößt und dass dann auch ein 20 Jahre verjüngter oder womöglich 25 Jahre verjüngter Samuel L. Jackson immer noch läuft wie ein Mann von 70 und nicht wie ein Mann in 40ern. Und das ist eben auch hier so. Und das ist auch so, und das ist originellerweise wohl auch Scorsese klar. Und ich glaube, die sehen einfach darüber hinweg und denken sich so, ey, es geht jetzt ja gar nicht darum, da einen jungen Mann zu zeigen, sondern das passt jetzt halt auch so, dann gehört das halt eben zum Charakter, dass der sich so verhält. Weil die sprechen von der ersten Szene, die Pacino gedreht hat, das ist die, wo er vom Fernseher sitzt und es geht um die Wahl von Kennedy zum Präsidenten und der regt sich auf und springt vom Sessel auf und beim Dreh meinten sie wohl, du müsstest jetzt aber eigentlich eher aufstehen wie ein Mann von 40 oder so und oder von 49. Ja, aber das ist halt eben schwierig für jemanden, der schon über 70 ist. Also ich kann auch nicht aufstehen wie ein Mann von 40 und ich bin erst 37. Ich fühle mich nämlich wie 70, was meinen Rücken angeht. Ja. Ich lass mich mal kurz noch in meine Notizen reinschauen. Ich war auch am Anfang ein bisschen, habe mich das gestört, also das ist aber eigentlich absurd, weil Goodfellas mag ich wirklich sehr gerne und Goodfellas hat eben auch die Ansprache an den Zuschauer direkt, dass der Ray Liotta als sein Charakter seine Story erzählt. Das basiert ja auch auf dem Memoiren von dem, mir fällt der Name der Figur gerade nicht mehr ein, oder der Person, das war auch dem liegt eine reale Story zugrunde. Aber dass eben dann der Robert De Niro als Henry Hill ist die Person und es basiert aber auch auf einem Buch, das jemand anders, nämlich Nicholas Pileggi, hat das geschrieben, das Buch Wise Guy, auf dem Goodfellas basiert. Und und auch da gab es eben das schon so, dass so in gewisser Weise die vierte Wand durchbrochen wird. Also jetzt nicht so stark wie hier, wo erst De Niro und später auch Joe Pesci konkret die Kamera ansprechen. Das ist, glaube ich, bei Goodfellas erst ganz am Schluss im Gerichtssaal, wo dann Ray Liotta aufsteht und mit der Kamera spricht und dann ganz am Schluss ja sogar noch, ich glaube, bevor der Abspann anfängt, siehst du ja noch Joe Pesci, der dann die Kamera schießt. Ne? Das ist so eine ganz komplette absurde Sequenz, bevor dann der Abspann läuft. Ja, und ja, also das habe ich fand ich erst ein bisschen schwierig, aber da habe ich mich dran gewöhnt. Das Einzige, womit, was ich finde ich dann mit dem ganzen Bericht, ist halt so, aber das kannst du ja auch noch so herstellen, dass das vielleicht einfach nur eine Erinnerung ist und der Joe Pesci Charakter, der Russell, ich habe den Nachnamen vergessen, wie heißt er denn? Dass der einfach, dass es eine Erinnerung von Frank Sheeran ist, einfach wie er angesprochen wird von seinem Mafia-Gefährten.
Rabbi.
Ja,
also, es wird auch, da ja einmal genannt.
Ja, oder auch McGee wird er auch genannt, der Russell Buffalino. Ja, ja, allesamt, also ich fand's auch interessant, auch die alle, ja, also. Also ich muss sagen, ich will den Film auf gar keinen Fall irgendwie schlecht reden. Ne? Also alles, was da, das finde ich alles kosmetische Probleme oder es ist jammern auf sehr hohem Niveau. Also ich muss sagen, mir hat die Besetzung sehr gefallen, mit auch Ray Romano als Bill Buffalino, also das ist der Cousin und der Anwalt, der Cousin, der den Cousin von Joe Pesci spielt, über den eben Frank Sheeran, also Robert De Niro, den Joe Pesci-Charakter kennenlernt. Fand ich sehr gelungen, oder fand ich sehr, hat sehr gut gespielt. Und auch selbst, ich habe mich gefreut über so, dass man teilweise mehr oder weniger bekannte Gesichter, alle möglichen, jeder, der irgendwie was Italienisch ist, hat fast irgendwie mal mitgespielt. Während auch Nebendarsteller aus den Sopranos tauchen auf. Wobei ich immer noch gucken muss, wen Steven Van Zandt gespielt hat. Ach, der hat einen Sänger gespielt, da muss ich mal schauen, in irgendeiner Bühnenszene. Der ist wohl Steven Van Zandt, das ist der Gitarrist Little Steven von der E Street Band. Der hat ja in den Sopranos sogar eine der Hauptrollen gespielt. Der spielt hier den Sänger Jerry Vale in einer Szene, aber das habe ich nicht gesehen. Mir ist aber aufgefallen, Ich habe erkannt, dass mir ist da der Name nicht eingefallen, der fällt mir auch jetzt auch gerade nicht ein, dass ich sag's dir gleich, der Comedian auf jeden Fall ein heutiger Comedian hat einen damaligen Comedian gespielt. Nämlich verdammte Axt. Ich muss gerade einmal die komplette.
Ja, aber ich erinnere mich an die Szene. Ja,
ja, und das ist nämlich der Geburtstag von dem von dem Crazy Joe Gallo. Und da tritt eben. Ach, verdammte Axt, warum sehe ich den denn jetzt nicht in der Besetzungsliste? Oder habe ich das nur im Abspann gesehen oder auf Wikipedia? Nicht auf Wikipedia, auf Jim Norton ist der Comedian, glaube ich. Lass mich kurz mal gucken. Norton. Ah ja, Don Rickles, genau. Jim Norton spielt Don Rickles, auch in krassem Make-up. Ja, auch Harvey Keitel hat eine relativ kleine Rolle in dem Film. Aber
ja, das ist schade, ne? Also den hätte man ja gerne mehr gesehen.
Ja, aber ich hätte es auch nicht gewusst, wen ich da jetzt irgendwie ausgetauscht hätte oder wen ich jetzt in welche Rolle gesteckt hätte in dem Film. Ich habe mich auch gefreut über Jesse Plemons, aber da muss ich mich auch nicht nochmal genau beschäftigen, wer dessen Figur überhaupt war, weil das war wohl so eine Art Ziehsohn von dem vom Jimmy Hoffa in Wirklichkeit, also der Chucky O'Brien.
Ja, nicht sein echter, sein Adoptivsohn oder so.
Ja, und war ja auch am Mord beteiligt, ne? Also in der Darstellung im Film, ja.
Aber ohne, dass er es wusste, oder?
Also bin ich nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob er es nicht. Der müsste eigentlich relativ sicher eingeweiht gewesen sein, weil sonst hätte er ja sagen können, also sonst wäre ja Mitwisser gewesen, ohne, also es wäre ja eine Gefahr gewesen. Was wollte ich noch sagen? Zum Soundtrack, also ich habe mir auch das Album angehört dazu, also eine sehr schöne Songauswahl. Mhm. Ich fand aber, es gibt auch ein Stück, das auch auf dem Soundtrack drauf ist. Mir fällt gerade der Name des Komponisten nicht ein, der die Musik geschrieben hat. Robbie Robertson heißt der. Ein Kanadier.
Von The Band.
Primary Songwriter of the Band, ja. Der hat The Theme for the Irishman hat er geschrieben. Ich bin aber jetzt nicht sicher, ob es ansonsten großartig viel Score gibt, weil sehr ist der Film macht ähnlich schon wie auch vor allen Dingen Goodfellas, macht der Film sehr viel Verwendung von zeitgenössischer Musik und finde ich auch auf eine sehr gute Art und Weise. Aber dieses Theme for the Irishman, ich finde das so faszinierend, weil das ich verwechsel das aber auch gerne mit einem anderen Stück, und zwar ist von einem gewissen Jean Wetzel ein Stück namens Le Grisby auf dem Soundtrack. Und die haben beide so eine Mundharmonika, die in so drei, vier Tönen, finde ich, ein Thema vom Paten zitiert. Das mag jetzt einerseits Einbildung sein oder auch Zufall, aber ich finde es irgendwie, wenn du einen Mafia-Film guckst und dann hörst du eine Mundharmonika, die jetzt nicht unbedingt. Also, oder vielleicht ist es auch Ennio Morricones Thema für, es war einmal in Amerika, da gibt es ja auch so eine bekannte Melodie, so ein ganzes Thema, also an das hat mich das auf jeden Fall erinnert. Und wenn ich jetzt aber dieses Stück höre, dann klingt das Ganze so westernmäßig, dann muss ich wiederum an Red Dead Redemption 2 denken. Das ist auch so, ich weiß nicht, aber finde ich, lohnt sich auf jeden Fall an, reinzuhören in die Musik zum Film. Ja, wie weit sind wir denn eigentlich? Wie lange haben wir? Wir nehmen jetzt eine halbe Stunde auf. Ich weiß nicht. Was fällt uns noch ein zum Film? Ich überlege gerade, ich muss mich gerade nochmal in meine Notizen schauen, ob ich was vergessen habe. Ganz am Anfang, das habe ich als Stichwort aufgeschrieben, der alte Dino sieht aus wie John Goodman. Das hat mich verunsichert, aber ich fand es nein, nicht mehr. Aber auf so ein paar Einstellungen, ich dachte so, hä? Ist das jetzt De Niro? Der sieht so komisch aus. Das war aber, glaube ich, weiß nicht, ob das im Make-up war oder ob das in der, ich habe auch ein bisschen gebraucht, reinzukommen in die Struktur, die der Film hat, weil der ist ja so mehrfach verschachtelt, ne? Er hat die Rahmen, also De Niro im alten Alter sein. Dann gibt es die Fahrt nach Detroit mit den beiden Frauen auf dem Rücksitz.
Mhm.
Dann erinnert sich De Niro an sein erstes Treffen mit Joe Pesci, als er da an der
Tankstelle sind. Und dieser Strang wandert dann so langsam auf die Autofahrt zu. Ne?
Richtig, genau. Und weil das merge dann irgendwann. Dann
fällt man irgendwann fest, dass sie dann, er ruft dann irgendwann den Jimmy Hoffa an. Und dann geht es von da aus weiter sozusagen. So, dann merkt man so, okay, alles, was bislang war, war vor dieser Autofahrt. Und jetzt im Prinzip ist ja der Zweck dieser Reise auch, wo sie zu dieser Hochzeit fahren, ist ja dann auch dieser letzte Versuch, das Verhältnis wieder zu klären. Ne?
Ja, wobei, das denkt De Niro, weil ich glaube, dass die Entscheidung, dass Jimmy Hoffa umgebracht werden soll, glaube ich, schon vorher feststand.
Ja, stimmt.
Also das ist so, er fängt ja auch mit an, die ganze Sache drehte sich um die Hochzeit von sowieso Buffalinos Tochter, also die Tochter von Ray Romano ist ja, dass er die zum zweiten Mal heiratet und die fahren zu der Hochzeit, eben weil der Russell nicht fliegen möchte, fahren sie eben über 3 Tage mit mehreren Zwischenstops mit dem Auto dahin. Und nee, das fand ich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und ich glaube, das erschwert dann noch mehr dieses, also das Ganze hat so was Fantastisches irgendwie, dass du diese du bist dir nicht sicher, wann ist das jetzt, wie alt ist der jetzt, und dann siehst du halt eben immer wieder De Niro in verschiedenen Graustufen, was die Haare angeht. Und ansonsten, ja, sieht er eigentlich nahezu unverändert aus. Und du siehst dann eher am Alter der Schauspielerin, die Tochter spielt oder so, wann das jetzt ungefähr sein sollte.
Ja,
und das ist, die wechselt dann halt eben an. Irgendwann wird es dann eben Oscar-Preisträgerin Anna Paquin, die mittlere Tochter oder so spielt, die eben so eine Abneigung. Also ich finde das so faszinierend. Der Film ist eigentlich so einfach. Und er könnte auch 2 Stunden lang sein, aber er läuft über 3,5 Stunden. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der Film, er war mir nie zu lang. Also auch wenn ich beim ersten Mal eingeschlafen bin, das lag aber hauptsächlich daran, dass ich sehr, sehr müde war. und nicht daran, dass der Film mir langweilig geworden wäre. Weil als ich ihn zu Ende gesehen habe, war mein erster Instinkt, oh, jetzt möchte ich ihn eigentlich noch mal nach von vorne gucken, wenn ich mit dem Wissen, was kommt. Um dann zu gucken, um mir dann, dass mir sowas auffällt, wie Al Pacino ist in dem Cutaway zu sehen. Am Anfang. Ja, für die, die diesen Podcast jetzt gehört haben, ohne den Film bisher gesehen zu haben, so unwahrscheinlich das auch ist, dass das passiert sein mag, denen sei es doch der durchaus empfohlen, sich den anzuschauen, weil läuft ja auf Netflix. Also kostet, wenn man es hat, nicht extra. Eventuell würde ich da sogar sagen, dem Film noch mehr Aufmerksamkeit schenken und und ins Kino gehen dafür.
Ja.
Das war Überpop Folge 75. Unsere nächste Folge erscheint voraussichtlich kurz vor Weihnachten am 22. Dezember. In dieser Folge werden wir eventuell den Film The Lighthouse von Robert Eggers besprechen, sowie eventuell den Film Booksmart von Olivia Wilde. Mal sehen, wir müssen mal schauen, was davon ich sehe. Vielleicht reden wir auch über Weihnachtsfilme, wer weiß. Wir sind immer wieder für Überraschungen gut, vielleicht, mal sehen. Star Wars besprechen wir dann erst im neuen Jahr. Wann diese neue Folge erscheint, die Folge im neuen Jahr erscheinen wird, sehen wir dann, kann ich vielleicht sagen, in der nächsten, aber ich schätze mal, spätestens Mitte Januar ist es soweit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!